Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 182. Heute geht es um die Frage, was kann ich denn gegen eine Fettleber tun? Also wie kann ich viszerales Fett abbauen, ohne in die Diätfalle zu tappen? Und ja, diese Episode, die ist nicht zufällig heute erschienen, denn am 7. März ist jedes Jahr Tag der gesunden Ernährung. Und der Tag der gesunden Ernährung wurde 1996 vom VFED, vom Verband für Ernährung und Diätetik, initiiert und er findet eben jährlich bundesweit am 7. März statt, wird auch weiterhin vom VFED koordiniert. Und der Plan dahinter ist, dass er dem Thema gesunde und bewusste Ernährung einen festen Platz im öffentlichen Bewusstsein verschaffen soll. Und was auch spannend ist, der Tag der gesunden Ernährung steht jedes Jahr unter einem bestimmten Motto oder Thema. Und dieses Jahr am 28. Tag der gesunden Ernährung lautet das Thema Leber- und Gallenwegserkrankungen. Und der VFED hat eine Pressemitteilung auch dazu an uns Ernährungsfachkräfte verschickt, dass wir gerne darauf aufmerksam machen dürfen. Und ich würde die jetzt einfach mal ganz kurz vorlesen. Und zwar: Lebererkrankungen stellen weltweit eines der größten Gesundheitsprobleme dar. Allein in Deutschland sind mehr als 5 Millionen Menschen von einer akuten oder chronischen Lebererkrankung einschließlich ihrer Folgeerscheinungen betroffen. Erkrankungen der Leber, Gallenwege und Gallenblase haben ein breites Spektrum unterschiedlicher Ursachen. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Therapieoptionen. Dazu zählen auch Lebensstiländerungen wie gesunde Ernährung, Bewegung und Alkoholverzicht. So ist beispielsweise eine mediterrane Diät mit viel Gemüse und Ballaststoffen gesund für die Leber. Fastfood-Süßigkeiten und Alkohol sind dagegen Risikofaktoren. Insbesondere eine hohe Menge an Fructose kann eine Fettleber begünstigen und sollte in Maßen genossen werden. Kaffee wiederum scheint sich günstig auf die Leber auszuwirken. Die Entstehung von Gallensteinen wird begünstigt durch die westliche Ernährungsweise mit einer oftmals hohen Energie-, Fett- und Zuckerzufuhr sowie einem niedrigen Ballaststoffgehalt. Um Gallensteinen vorzubeugen, ist eine Ernährung, die auf reichlich Gemüse und Obst, moderatem Verzehr von Milchprodukten, Eiern, Fleisch und Fisch basiert und die Vollkornvarianten und sparsam fettreiche Speisen mit hochwertigen Ölen bevorzugt, empfohlen. Auch ein gesunder Lebensstil mit Stressreduktion und körperlicher Aktivität scheint positive Effekte zu haben. So, meine Frage ist, wie viel Neues habe ich dir gerade erzählt? Vielleicht das mit dem Kaffee. Könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das der einen oder anderen Person so nicht bewusst ist, dass zum Beispiel Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die viel Kaffee trinken, ein geringeres Risiko haben, eine nicht-alkoholische Fettlebererkrankung zu entwickeln. Und Kaffee scheint zum Beispiel auch Menschen zu schützen, die bereits Leberprobleme haben. Denn bei Menschen, die zum Beispiel bereits an einer nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung leiden, senkt ein regelmäßiger Kaffeekonsum die Wahrscheinlichkeit, eine Zirrhose zu entwickeln. Also das wäre eine Folgeerkrankung. Und dann bei Menschen mit Zirrhose ist dann wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass sie an der Krankheit sterben, geringer, wenn sie mehr Kaffee trinken. Und es ist nicht ganz klar, warum. Also es wird jetzt auch zum Beispiel gestritten, ob das Koffein der wichtigste Faktor ist oder ob es andere schützende Substanzen sind, die im Kaffee vorkommen und die dann im lebensmitteltechnischen Prozess verloren gehen, wenn der Kaffee entkoffeiniert wird. Denn bei koffeinfreiem Kaffee konnten diese Effekte häufig nicht so beobachtet werden. Und ja, also das sind auch ganz, ganz viele Fragezeichen noch da. Aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass das so ein kleiner Aha-Effekt gerade war. Und was mir aber noch wichtig ist, Kaffee ist kein Wundermittel. Ja, er enthält möglicherweise leberschützende Stoffe. Der kann aber jetzt eine Lebererkrankung nicht vollständig rückgängig machen oder ja bereits verursachte Schäden ungeschehen machen. Ja, aber ich sage es mal, vielleicht war das ein Aha-Effekt, aber so im Großen und Ganzen war das wahrscheinlich nicht so neu eventuell für dich. Und das ist auch so meine Erfahrung aus der Ernährungstherapie. Wir wissen oft, ist gar nicht so richtig das Problem und es scheitert in der Regel an der Umsetzung. Und wenn du jetzt gesunde Gewohnheiten etablieren willst, wenn du deinen Lebensstil positiv verändern willst, dann hast du ja vielleicht, also es ist wahrscheinlich viele Möglichkeiten, aber ich glaube, die lassen sich so in zwei Kategorien einteilen. Also die eine Kategorie ist, du kannst dir jetzt einen Plan machen, du kannst dir vornehmen, auf Fastfood, auf Süßigkeiten, auf Alkohol, auf Lebensmittel, die viel Fructose enthalten. Also es wären zum Beispiel jetzt auch Limonaden, sehr zuckerreiche Sachen zu verzichten. Und es geht dann auch sicher eine Weile gut. Du wirst auch bestimmt den einen oder anderen positiven Effekt da mitnehmen können. Und für die eine oder andere Person kann es auch wirklich ein Kickstart in so eine gesündere Lebensweise sein. Und das kann sich alles positiv verselbstständigen, gar keine Frage. Aber was ist denn mit denen, bei denen das nicht langfristig klappt? Vielleicht gehörst du zu den Personen, ja? Vielleicht hörst du dir deshalb auch diesen Podcast an. Was ist denn mit den Leuten, bei denen es anfangs gut läuft und dann vielleicht die Motivation nachlässt oder das Leben dazwischen kommt? Und da ist auch immer so dieser typische Ratschlag in der, ich sag's mal, konventionellen Gesundheitsversorgung oder auch in der konventionellen Ernährungsberatung, ja, da müssen sie sich halt mal ein bisschen mehr anstrengen. Und ja, natürlich kann das so sein und es kann eine Möglichkeit sein, ja, die vielleicht die richtige für dich ist. Falls aber nicht, falls es nicht für dich in der Vergangenheit funktioniert hat, dann hätte ich noch eine andere Möglichkeit im Gepäck. Und zwar die zweite, von der ich gerade schon gesprochen habe, oder diese zweite Kategorie. Und ich provoziere ja auch gern mal eine Runde. Und deshalb provoziere ich jetzt mal eine Runde und frage dich, was würde denn passieren, wenn wir uns mal statt mehr weniger anstrengen? Wir tendieren ja dazu, uns den vollen Teller noch voller zu laden. Und ich meine es sowohl wortwörtlich als auch im übertragenen Sinne. Also wir sind alle so im Stress, ja, häufig in irgendeiner Form, irgendwo, in irgendeinem Lebensbereich oder vielleicht auch in allen Lebensbereichen am Anschlag. Und dann ist halt so die Frage, ne, ist es eine gute Idee, uns da noch einen Ernährungsplan oder vielleicht sogar ein Workout-Regime obendrauf zu knallen? Und ich behaupte jetzt mal, eher nicht so eine gute Idee. Und wenn ich sowas mache, dann sagt mein Körper irgendwann, nö, mit mir nicht, und dann wäre ich krank. Und vielleicht kennst du das ja auch. Oder na, vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die im Urlaub immer krank werden. Auch das ist ein sehr untrügliches Zeichen, dass dein System überlastet ist. Ja, dass, ich sag's mal, im normalen Alltag Stresshormone dein Immunsystem unterdrücken, und sobald du locker lässt oder dich entspannst, merkt dein Körper, ach so, na, da war ja noch was. Und na, zack, krank. Oder vielleicht, und das meine ich jetzt mit wortwörtlich, ne, bist du auch jemand, wer Stress gerne mit Essen kompensiert und dann wirklich den Teller voll lädt, um halt da auch irgendwie so eine Art Entspannung zu erfahren. Und vielleicht regt jetzt dieser Vorschlag, dich mal ein bisschen weniger anzustrengen, auch direkt einen Widerstand in dir. Und falls das so ist, wundert mich das nicht, weil die Idee, einfach mal nichts zu tun und nur zu, in Anführungszeichen, sein, ohne sich zu beschäftigen, das ist für viele Menschen einfach komplett absurd. Und ja, so in meiner Erfahrung sehe ich das häufig, dass wir uns zwar alle danach sehnen, mal so durchatmen zu können, die Ruhe dann aber auszuhalten oder auch einfach mal so zu chillen, ja, das fällt dann gleichzeitig irgendwie auch schwer. Und was noch dazu kommt, so diese echte Langeweile, die ist total selten geworden. Ich habe das auch schon im Podcast jetzt öfter mal angesprochen. Ja, früher standen wir im Supermarkt an der Kasse oder wir standen am Bahnsteig und haben auf den Zug oder die U-Bahn oder die S-Bahn gewartet. Und wir standen da und wir haben uns gelangweilt. Wir haben in der Gegend rumgeguckt. Wir haben andere Leute angeguckt. Ja, wir haben uns vielleicht, keine Ahnung, die Skyline angeguckt oder die Bäume oder die Autos oder egal, ne, was halt da war oder die Schienen. Und heute, und ich bin da natürlich auch keine Ausnahme, weil ja, ich bin leider zu viel am Handy, muss ich wirklich sagen. Ich muss da ganz arg drauf achten, dass ich aktiv nicht Zeit am Handy verbringe, weil heute, ne, zücken wir, wenn uns langweilig ist, direkt das Handy. Wir sind immer vernetzt, wir sind allzeit erreichbar und wir haben aber gleichzeitig immer weniger tiefer gehende Verbindungen zu anderen Menschen. Und das Problem, wenn du die ganze Zeit im Stress bist oder dich die ganze Zeit ablenkst mit zum Beispiel dem Handy oder Netflix oder Essen oder was auch immer oder Computerspielen oder wenn du die ganze Zeit so mit Vollgas durch dein Leben rast, dann hast du keine Zeit, keine Kapazitäten und keine Energie, um etwas zu verändern. Und dann wird es dir auch kaum möglich sein, wirklich positive, nachhaltige Veränderungen zu erreichen. Und ich würde dir gerne zu dem Thema einen kleinen Auszug aus meinem Buch vorlesen. Und zwar ist dieser Auszug aus Teil 2. Kennst du diese Gedanken? Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder einfach mal nichts tun kann ich mir nicht leisten. Falls du sie kennst, gehörst du wahrscheinlich zu den Menschen, die bewusst oder unbewusst davon überzeugt sind, ständig Leistung bringen zu müssen. Gerade als mehrgewichtige Person hast du vielleicht das Gefühl, dich öfter beweisen und mehr erreichen zu müssen als andere, um ernst genommen zu werden. Klammer auf, das gilt generell für alle marginalisierten Gruppen. Klammer zu. Natürlich wird es immer mal wieder Situationen geben, in denen du einfach funktionieren musst. Problematisch wird es, wenn das nicht die Ausnahme bleibt, sondern zur Regel wird. Wenn du ständig das Gefühl hast, leistungsfähig, einsatzbereit und produktiv sein zu müssen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du deinen Selbstwert und möglicherweise sogar deine Identität zumindest teilweise an deine Leistung gekoppelt hast. Der Leistungsdruck ist oft so stark internalisiert, dass sich Menschen automatisch selbst überfordern, um den gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen und, in Anführungszeichen, etwas wert zu sein. Die Wahrnehmung ist, wenn du nichts leistest, bist du auch kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Bleiben dann die Erfolge aus oder kann man aufgrund eines Burnouts, einer Erkrankung, einer Änderung der Lebensumstände oder eines Traumas nicht mehr mithalten, ist das für viele Menschen der Beginn einer Abwertungsspirale. Wir neigen mittlerweile sogar dazu, unsere Freizeit zu, in Anführungszeichen, optimieren, um aus jeder Sekunde des Tages etwas rauszuholen. Viele Menschen sehen Hobbys nicht mehr als Zeit, die uns zur Ruhe kommen lässt und Freude macht. Aus Hobbys wurden leistungs- und zielorientierte Aktivitäten, die bestenfalls noch den Lebenslauf bereichern und der Welt zeigen dürfen, wie toll wir sind. Die Klassiker sind intensives Sporttreiben, inklusive Wettkämpfe, versteht sich, oder die ständige Weiterentwicklung persönlicher oder kreativer Fähigkeiten. Auch vor unserem Körper macht der Drang zur Selbstoptimierung keinen Halt. Es reicht nicht mehr aus, in Anführungszeichen einfach nur, gesund leben zu wollen. Wenn man nicht durch die perfekte Ernährung den idealen Körper und die optimale Fitness auch optisch überzeugt, dann hat man sich nicht genug angestrengt. Das ist ein echtes Problem, denn wenn man immer mehr möchte, entfremdet man sich von den eigenen, wahrhaftigen Bedürfnissen. Man verliert den Kontakt zu dem, was einem wirklich wichtig ist, wie zum Beispiel soziale Beziehungen, persönliche Zufriedenheit oder simple Freude am Leben. Stehen ständig äußere Leistungsmaßstäbe im Fokus, gibt es zu wenig Raum für einfaches Sein, für das schlichte Genießen des Augenblicks. Falls diese Zeilen gerade einen Widerstand in dir auslösen, ist das absolut berechtigt. Viele Menschen haben zu wenig Freiraum oder kämpfen sogar um ihre Existenz und können daher nicht vorrangig über ihre persönliche Zufriedenheit nachdenken. Genau deshalb ist es umso wichtiger, langfristig gesellschaftliche Strukturen zu schaffen, die allen ein gesundes Verhältnis zwischen Produktivität und Erholung ermöglichen. Um das alles auf den Punkt zu bringen: Die Anforderungen unserer Leistungsgesellschaft gehen oftmals auf Kosten der Gesundheit, weil ein ungesundes Verhältnis zwischen Produktivität und Erholung vorprogrammiert ist. Hinter Perfektionismus und Leistungsstreben stehen häufig Unsicherheit und das Gefühl, irgendwie falsch oder nicht gut genug zu sein. Ein Gefühl, das nur schwer auszuhalten ist. Stichwort Akzeptanz der Gruppe und das kompensiert werden will. Leistungsdruck erfüllt einen Zweck. Frag dich einmal, wie du dich fühlst, wenn du Leistung erbracht hast. Wobei hilft dir dieses Gefühl? Es hat bei mir eine ganze Weile gedauert, bis ich meine Gedanken und Gefühle zum Zusammenhang zwischen Perfektionismus, Diäten, Diätkultur und dem Streben nach dem in Anführungszeichen dünnen Ideal geordnet hatte. Ich dachte immer, mein Körper sei meine Schwachstelle, der einzige Bereich meines Lebens, in dem es mir anscheinend an Willenskraft fehlte, meine Ziele zu erreichen. Jahrzehntelang versuchte ich, einem für mich unrealistischen Ideal zu entsprechen, dünner zu sein, als es meinem natürlichen Körperbau entspricht und möglichst nichts zu essen, was ich für, in Anführungszeichen, ungesund hielt. Bewegung diente dem Zweck, Kalorien zu verbrennen und meinen Körper zu formen. Nach außen hatte ich diesen tollen, gesunden Lifestyle, aber dann gab es immer wieder Situationen, in denen ich meine Diät nicht aufrechterhalten konnte und mich nach der Arschbombe in die Naschoblade fast zu Tode schämte. Es gab eine große Diskrepanz zwischen dem, wie mein Leben nach außen hin aussehen sollte, und dem, was wirklich los war und wie ich mich in meinem Inneren fühlte. Dadurch habe ich immer wieder einen Wert verletzt, der mir sehr wichtig ist: meine Authentizität. Schließlich sollte niemand erfahren, wie in Anführungszeichen schwach ich war und wie sehr ich als Ernährungswissenschaftlerin damit kämpfte, die ganzen Empfehlungen umzusetzen. Also versuchte ich, noch perfekter zu sein und noch mehr zu leisten, um endlich mein Ziel vom schlanken, durchtrainierten Körper zu erreichen. Perfektion bedeutet aber, völlig ohne Makel oder Fehler zu sein. Kein Mensch kann diesem Standard gerecht werden. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns dazu erzieht, uns persönlich für alle Fehler verantwortlich zu fühlen. Manche Menschen sind dafür empfänglicher als andere. Sie haben eine innere kritische Stimme, die lauter ist und ihnen auch Sicherheit gibt, weil sie als Kontrollmechanismus dient. Diese Stimme ist ein starker Antreiber, der versucht, uns davon abzuhalten, Fehler zu machen und uns dabei hilft, Ziele zu erreichen. Perfektionismus ist also nichts, was uns schaden will, sondern etwas, das uns beschützen möchte. Das Problem dabei, wenn wir die ganze Zeit versuchen, perfekt zu leben oder zu sein, hindert uns das daran, uns mit uns selbst, unserem Körper, unseren Bedürfnissen, aber auch mit anderen Menschen zu verbinden. Die wichtigste Beziehung, die wir jemals in unserem Leben führen, ist die zu uns selbst. Doch Perfektionismus nährt diese Beziehung nicht, sondern schadet ihr. Ja, so geht es dann in Teil 2 noch ein bisschen weiter. Das nächste Kapitel ist dann, warum uns Selbstfürsorge so schwer fällt. Und ich werde auch jetzt die nächsten 3 Wochen oder 4 Wochen im Podcast immer mal wieder ein bisschen was aus dem Buch vorlesen, weil ich einfach von ganz vielen von euch, und finde es so lieb, schon die Rückmeldung erhalten habe, ja, dass ihr es kaum erwarten könnt, dass das Buch endlich rauskommt, und du kannst es tatsächlich auch jetzt schon vorbestellen, und vielleicht kommt es dann sogar auch 1-2 Tage vorher. Der Erscheinungstermin, der ist am 2. April. Und falls du dir das Buch kaufen willst, dann bitte ich dich auch tatsächlich darum, es, wenn es dir möglich ist, es jetzt schon vorzubestellen, weil ja dadurch das Buch einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das wird dann wichtiger eingestuft vom Verlag, wenn wir mit mehr Verkäufen starten. Es wird wichtiger eingestuft von den Plattformen im Internet, allen voran eine sehr große, die das dann einfach in den Suchergebnissen im Ranking höher anzeigt. Also damit könntest du mir tatsächlich sehr, sehr weiterhelfen. Und wenn du es bestellen möchtest, ist tatsächlich jetzt schon zu tun. Und ich kann es auch wirklich kaum erwarten, das mit euch zu teilen, weil ich einfach mein ganzes Herzblut mal wieder in dieses Buch reingesteckt habe. Und ja, ich freue mich einfach so sehr, was daraus geworden ist, meine Gedanken auf dem Papier zu ordnen. Und ich hoffe einfach, dass es einfach eine riesengroße Hilfestellung sein wird. Und ja, was ich jetzt mit diesem Kapitel bezwecken wollte, ist, dass wir mal hinterfragen, ne, warum wir immer glauben, leisten zu müssen und dass wir uns eben vielleicht nicht mehr auf den Teller aufladen, sondern möglicherweise uns es vielmehr weiterhilft, die eine oder andere Sache loszulassen. Es geht also nicht darum, einfach irgendwelche Regeln umzusetzen, wie beispielsweise oder irgendwelche Empfehlungen umzusetzen, ja, wie jetzt beispielsweise der VFED das in der Pressemitteilung zu den Leber- und Gallenwegserkrankungen ja empfohlen hat. Toll, Empfehlungen empfohlen hat, ne? Du weißt, was ich meine. Sondern es geht darum, überhaupt die Rahmenbedingungen zu schaffen, in der eine positive Veränderung möglich ist. Und für mich kommt hier einfach die intuitive Ernährung ins Spiel. Und ich habe das auch schon so oft gesagt, das ist nicht einfach nur eine Ernährungsweise, beziehungsweise ist es ja noch nicht mal eine Ernährungsweise, sondern es ist eine Ernährungsweise, die die Rahmenbedingungen schafft, Essensentscheidungen aus Selbstfürsorge und bedürfnisorientiert zu treffen. Und ich glaube, dass die intuitive Ernährung auch immer eine Art Persönlichkeitsentwicklung ist. Also wenn du an einer Stelle anfängst, es zieht oft so viele positive Kreise durch das ganze Leben. Und was ich auch so schön finde, ich arbeite ja auf jeden Fall Leitlinien basiert. Also abgesehen jetzt von der Sache mit dem Gewicht und schlank ist gleich gesund, Korrelation, Kausalität, du weißt Bescheid. Aber sonst bin ich der Meinung, dass sich da sehr, sehr kluge Menschen mit einem Haufen Expertise in ihrem Gebiet hingesetzt haben und mit sehr viel Energie und Zeit und Gehirnschmalz diese Leitlinien auch erstellt haben. Und ich bin sehr froh, dass es diese gibt. Ich bin sehr froh, dass mir diese einen Leitfaden geben, an dem ich mich orientieren kann. Und deshalb sind es ja auch Leitlinien. Das heißt nicht, dass man das so umsetzen muss, aber es ist etwas, was Orientierung bietet. Und wir dürfen uns ja auch immer wieder klar machen, dass auch WissenschaftlerInnen, ÄrztInnen, Ernährungsfachkräfte, Gesundheitsfachkräfte allgemein ihre Glaubenssysteme nicht einfach an der Labor- oder Praxistür ablegen, sondern sie nehmen diese mit in ihre Arbeit und sie nehmen diese natürlich auch mit in ihre Arbeit, wenn diese Leitlinien erstellt werden. Und wir alle sind gewissermaßen voreingenommen in unserem Wahrnehmen, in unserem Erinnern, in unserem Denken und auch in unserem Urteilen. Und deshalb bin ich persönlich der Meinung, dass wir auch diese Leitlinien kritisch betrachten dürfen. Denn auch wissenschaftliche Erkenntnisse entwickeln sich weiter. Ja, auch Erfahrungen gehen natürlich sehr in diese Leitlinien ein. Und früher zum Beispiel hat man gedacht, so der Tritt in den Hintern, oder man könnte auch sagen, wenn man dicke Menschen oder allgemein Menschen beschämt oder stigmatisiert, das würde dann zu positiven Veränderungen führen. Das stimmt aber nicht. Also wir haben jetzt mittlerweile die wissenschaftlichen Daten oder die wissenschaftliche Datenlage hat sich insofern da geändert oder klar gemacht, dass eben dieser Tritt in den Hintern eigentlich ja fast nur negative Folgen hat. Und mir ist es ganz wichtig, dass du nicht denkst, dass ich alles scheiße finde oder dass ich Leitlinien scheiße finde oder dass ich jetzt so komplett entgegengesetzte Thesen oder Arbeitsweisen hätte zu anderen Ernährungsfachkräften. Ja, nur weil ich gewichtsneutral berate in einem gewichtszentrierten Gesundheitssystem. Das ist absolut nicht der Fall. Ich gebe ganz häufig sehr, sehr ähnliche Empfehlungen und Impulse. Es ist eher so die Herangehensweise und die Einstellung dahinter. Hinter diesen Empfehlungen, die meine Arbeit anders macht. Und ich bin absolut für gewichtsneutrale Gesundheitsversorgung und ich hoffe auch sehr, dass das die Zukunft ist. Und wenn wir jetzt aber schlagartig so über Nacht beispielsweise nur noch gewichtsneutrale Ernährungsberatung hätten, dann würde das unheimlich viele Menschen ausschließen, für die es einfach absurd ist, Gesundheit oder Ernährung unabhängig vom Gewicht zu betrachten. Und vielleicht geht dir das auch so, dass du zwar gerade versuchst, dich so mit dieser Vorstellung anzufreunden, aber dann doch immer wieder dein eigenes Glaubenssystem da auch so dazwischen schießt. Und ich bin persönlich überzeugt, dass es innerhalb ethischer Grenzen, das versteht sich natürlich von selbst, sehr, sehr vieles gibt, was eine echte Berechtigung hat. Und Ich mache hier jetzt einfach nur ein Angebot, das sich unterscheidet. Und du darfst dir selbst klar werden, was das Passende für dich ist. Nur was du davon annehmen willst, von diesem Angebot, was du jetzt in diesem Moment in deinem Leben brauchst. Und wenn das für dich die Zuckerfrei-Challenge ist oder wenn du jetzt auf Alkohol oder Limonade verzichten willst, ja, dann go for it. Ich empfehle das so nicht unbedingt, weil ich eben auch viele Nachteile sehe, sich Lebensmittel zu verbieten. Also damit will ich jetzt nichts sagen, weil da wurde mir auch schon das Wort im Mund rumgedreht, da hatte ich mal einen riesen Shitstorm, dass ich jetzt Alkoholkonsum empfehlen würde. Na, also da ist auch mittlerweile, hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ein Positionspaper rausgebracht, dass keine Menge an Alkohol mehr als gesundheitsförderlich gilt und empfehlenswert ist. Aber sich das jetzt einfach zu verbieten oder Menschen Angst zu machen, bringt in der Regel keine nachhaltigen, positiven Veränderungen. Also das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Und na, vielleicht ist deine Erfahrung anders und das ist auch völlig okay so, weil ich denke, das darf sehr viel nebeneinander stehen oder vielleicht auch nebeneinander ergänzend und hat alles irgendwo seine Berechtigung, möglicherweise auch. Die Frage ist aber jetzt, wie würden wir denn vorgehen in einer gewichtsneutralen Ernährungsberatung, die sich nach den Prinzipien der intuitiven Ernährung und Health at Every Size orientiert, wenn jetzt eine Klientin kommt mit dem Wunsch, durch Lebensstilveränderungen einen positiven Einfluss auf ihre möglicherweise diagnostizierte Fettleber zu nehmen oder wenn sie vielleicht vorbeugen möchte oder wenn sie vielleicht den Verdacht hat, dass sie eine Fettleber haben könnte. Was könnten wir dann tun? Und vor allem, was könnten wir tun, ohne dann gleich wieder in die Diätfalle zu tappen? Und was ganz wichtig ist zu wissen, die Leber hat keine Schmerzrezeptoren, also sie sendet keine Schmerzreize und deshalb bleiben Lebererkrankungen häufig auch lange Zeit unentdeckt. Und die Symptome, das ist so das zweite Problem für Lebererkrankungen, die sind häufig nicht eindeutig, die sind sehr unspezifisch. Also sowas wie eine ständige Müdigkeit oder irgendwie so Verdauungsbeschwerden, ein chronischer Juckreiz oder auch ein häufiges Nasenbluten. Das können, na müssen nicht, aber das können Anzeichen für Leberbeschwerden sein. Und das sind aber so unspezifische Sachen, die halt auch ganz häufig so als typische, ich sag jetzt mal, Alltagsbeschwerden abgetan werden oder vielleicht irgendwie mit Stress in Verbindung gebracht werden. Und ne, nicht jede Lebererkrankung ist so zum Beispiel die Gelbsucht auch so für den Laien auf den ersten Blick erkennbar. Also Gelbsucht ist die Ansammlung des gelben Gallenstoffes, der heißt Bilirubin im Blut und im Gewebe und der führt dann zur typischen Gelbfärbung der Haut, der Schleimhäute und vor allem der Augen. Also vielleicht hast du das schon mal bei neugeborenen Babys gesehen. Die haben häufig mal eine Gelbsucht am Anfang und da sieht man das dann auch richtig, dass die, also dass das Weiße in den Augen nicht mehr weiß ist, sondern richtig gelb wird. Und eine Lebererkrankung, die häufig mit einem hohen Körpergewicht assoziiert ist, ist die Fettleber. Und deshalb geht es jetzt auch heute in dieser Episode um die Fettleber und das ist allgemein eine Erkrankung, bei der sich übermäßig Fett in den Leberzellen ansammelt und das kann die normale Funktion der Leber beeinträchtigen und, wenn sie nicht behandelt wird, zu Entzündungen, Leberschäden und langfristig auch zu schweren Erkrankungen wie Fettleberhepatitis, Leberzirrhose oder sogar Leberkrebs führen. Und ich habe vorhin schon mal von der nicht-alkoholischen Fettleber gesprochen. Das ist auch die, auf die ich jetzt so im Nachfolgenden eingehen möchte. Im Gegensatz dazu gibt es noch die alkoholisch oder auf der anderen Seite gibt es noch die alkoholische Fettleber, die entsteht durch einen übermäßigen Alkoholkonsum, aber darum soll es nicht gehen. Also die nicht alkoholische Fettleber, das ist die Fettleber, die bei Menschen auftritt, die nicht übermäßig Alkohol trinken. Und sie wird abgekürzt mit NAFLD, alles in Großbuchstaben, das hast du vielleicht auch schon mal irgendwo gehört oder gesehen und sie ist die weltweit häufigste Lebererkrankung, betrifft ca. 25% der erwachsenen Bevölkerung und die Tendenz ist steigend. Wir haben dann auch noch bestimmte Risikogruppen, beispielsweise bei PatientInnen mit Typ-2-Diabetes liegt die Prävalenz bei über 50%. Das heißt, dass im Prinzip jede zweite Person mit Diabetes Typ 2 auch eine Fettleber aufweist und umgekehrt erhöht es auch das Risiko. Also wenn jemand eine Fettleber hat, kann das das Risiko für eine Insulinresistenz und für einen Diabetes Typ 2 steigern. Und es liegt daran, dass Insulin so viele Funktionen im Stoffwechsel hat. Also nicht nur im Zuckerstoffwechsel, sondern es mischt auch wirklich kräftig im Proteinstoffwechsel und im Fettstoffwechsel mit. Und das erkläre ich übrigens auch in allen Einzelheiten in meinem Buch, weil mir das auch so wichtig war, dass wir verstehen, dass es nicht so diese einzelnen Stoffwechselbereiche gibt, ne, sondern gerade bei Fettstoffwechselstörungen, bei der Fettleber hängt alles irgendwie immer grundsätzlich zusammen mit allem. So, ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet, das ist auch so ein Problem bei vielen Fettstoffwechselstörungen und auch vor allem bei der Fettleber, das macht erstmal gar keine Beschwerden. Also das tut nicht weh und man merkt es auch nicht so richtig an, ich sag mal, so ganz spezifischen Symptomen. Und auch die Blutwerte, die können komplett ja unauffällig sein, obwohl da vielleicht schon was im Gange ist. Und jetzt interessiert sich vielleicht, wie so eine Fettleber entsteht. Es wird ja oft gesagt, dass ein hohes Körpergewicht die verursacht. Das ist falsch. Ganz allgemein gesprochen entsteht eine nicht-alkoholische Fettleber, wenn ein Ungleichgewicht zwischen der Einlagerung und dem Abbau von Fett in der Leber vorliegt. Und die wahrscheinliche Ursache ist eine Kombination aus Genetik, dem Vorhandensein metabolischer Risikofaktoren und Lebensstilfaktoren, also beispielsweise fehlende Bewegung, Rauchen, Alkoholkonsum, Stress und eine übermäßige Ernährung können zu einem Ungleichgewicht im Leberstoffwechsel beitragen. Und zu den metabolischen Risikofaktoren gehören Bluthochdruck zum Beispiel oder eine sogenannte Dyslipidämie, das sind zum Beispiel erhöhte oder die sind beispielsweise an erhöhten Cholesterinspiegeln oder Triglyceridwerten im Blut erkennbar. Oder auch ein weiterer metabolischer Risikofaktor ist eine Anhäufung von viszeralem Fett, also von Bauchfett, das im Vergleich zu Unterhautfett stoffwechselaktiver ist. Und wir haben hier Risikofaktoren, wir haben hier Assoziationen, wir haben hier Korrelationen. Nur weil zwei Dinge gemeinsam auftreten, heißt es nicht unbedingt, dass das eine das andere verursacht. Also hier auch nochmal ganz wichtig, wenn jemand behauptet, es ist ein hohes Körpergewicht oder es ist ein großer Bauchumfang. Ja, das kann natürlich alles dazu beitragen, das kann möglicherweise eine Erkrankung auch verschärfen, aber das ist nie die alleinige Ursache. Es können beispielsweise auch, also es bedeutet nicht, dass jemand irgendwie falsch gegessen hat oder sich falsch verhalten hat. Ja, auch wenn eine bestimmte Ernährungsweise, da kommen wir gleich noch drauf, durchaus Probleme verschärfen kann und die Ernährung kann auf jeden Fall zu einer nicht-alkoholischen Fettleber beitragen. Aber die ist ganz sicher nicht der einzige Faktor und auch ganz sicher nicht die einzige alleinige Verursacherin. Und es können auch einige Medikamente als Nebenwirkung Fettablagerungen in der Leber begünstigen, wie zum Beispiel nicht-steroidale Entzündungshemmer, das sind zum Beispiel Paracetamol, Corticosteroide oder bestimmte Herz- und Rheumamedikamente. Also es gibt sehr, sehr viele Ursachen und nicht die eine Ursache, sondern ganz oft bei Erkrankungen ist es so, dass viele Faktoren zusammenkommen und dann wird diese Erkrankung entwickelt. Und das alles auf einen Faktor zu reduzieren, wie zum Beispiel jetzt das Körpergewicht oder den Lebensstil oder was auch immer, die Ernährung oder dass man sich nicht bewegt, das wird der Komplexität, wie Krankheiten entstehen, absolut nicht gerecht. So, was haben wir jetzt als weiteres Problem? Wir haben eigentlich keine sogenannten pharmakologischen Interventionen bei nicht-alkoholischer Fettleber. Das heißt, es gibt keine Medikamente, also es gibt keine gut wirkenden Medikamente dagegen. Und deshalb empfiehlt die Leitlinie, jetzt kommen wir wieder zu den Glaubenssystemen, eine in Anführungszeichen gezielte Bekämpfung eines hohen Körpergewichts als primäre Behandlungsmaßnahme. Und da gehe ich einfach persönlich nicht mit. Ja, es kann sein, dass wenn du dich darauf fokussierst, das Gewicht zu reduzieren, dass du da sehr viele Verhaltensweisen möglicherweise in dein Leben holst, die sich günstig auf eine Fettleber auswirken können. Aber ich sage jetzt mal so, diesen Umweg über das Gewicht zu nehmen, das birgt halt auch sehr viele Risiken. Und gerade wenn jemand eine chronische Diätvergangenheit hat oder eine Geschichte mit Essstörungen oder essgestörtem Verhalten, dann kann es unter Umständen auch sehr schädlich sein, da diesen Fokus auf das Gewicht zu legen. Und in der gewichtsneutralen Ernährungsberatung nehmen wir den Fokus vom Gewicht weg und schauen direkt auf gesundheitsfördernde Verhaltensweisen, aber auch gesundheitsfördernde Verhältnisse. Und wenn du jetzt der Fettleber etwas entgegensetzen willst, ohne den Fokus auf das Gewicht zu legen, dann wäre die Empfehlung ein gutes Stressmanagement, guter, ausreichend erholsamer Schlaf, regelmäßige Bewegung und eine abwechslungsreiche, nährstoffreiche und ballaststoffreiche Ernährung. So, und da sind wir jetzt eigentlich wieder komplett bei dem Text, den der Verband für Ernährung und Diätetik zur Verfügung gestellt hat, den ich am Anfang vorgelesen habe, ne, weil das ist, sind genau die Punkte, die dort auch empfohlen werden. So, jetzt machen wir das aber nicht so, dass wir einfach sagen, wir müssen jetzt auf das und das verzichten und essen jetzt von dem und dem mehr und das muss jetzt alles von 0 auf 100 in 3 Sekunden, ne, auch wenn ich das natürlich total nachvollziehen kann. Es soll sich ja oft, ne, gerade wenn jetzt ein großer Leidensdruck dahinter ist, auch sehr schnell sehr viel ändern und wir tendieren dann so dazu, unser ganzes Leben auf einmal umzukrempeln und ja, ne, wie gesagt, das kann sich für manche Menschen positiv verselbstständigen und andere Menschen kann das halt einfach komplett überfordern und das ist immer so das Beispiel, das ich dann nenne, ne? Die machen dann so einen großen Sprung direkt am Anfang und enden dann so mit ein paar, nach ein paar Metern mit so einem verstauchten Knöchel im Graben und kommen nirgendwo hin. Und meine Empfehlung ist da häufig eher so in kleinen Schritten vorzugehen, ne? Weil ich sage es mal, die langsame Schildkröte, die ganz bedächtig einen Fuß vor den anderen setzt, die wird, auch wenn es eine Weile dauert, dann als erstes ins Ziel kommen, wenn alle mit verstauchten Knöcheln im Graben liegen. Und in der gewichtsneutralen Ernährungsberatung würden wir uns jetzt die einzelnen Punkte anschauen. Also gutes Stressmanagement, also Stressmanagement, Schlaf, Bewegung, Ernährung. Und ich habe dir so ein paar Fragen mitgebracht. Welche Möglichkeiten siehst du denn bei dir, diese Punkte zu verbessern? Oder gibt es überhaupt diese Möglichkeiten? Und falls ja, welche? Was könnte dir da am leichtesten fallen? Was hätte die größte Effektivität? Ist diese Veränderung, die effektiv wäre, realistisch? Oder gab es vielleicht in der Vergangenheit Situationen, in der eine solche Veränderung dir schon mal leicht gefallen ist? Was hast du dazu gebraucht? Was war damals anders vielleicht? Und als jetzt? Und was bräuchtest du jetzt, um diese Veränderung wieder leicht umsetzen zu können? Und auch, was könnte denn der erste kleine Schildkrötenschritt sein? Und jetzt sind wir direkt nicht mehr in der klassischen Beratung, sondern wir sind im Coaching. Und das mache ich ganz häufig, dass ich Elemente aus dem Coaching, aus der Beratung und aus der Therapie vermische. Also ich wende die nach Bedarf an, wie es mir in der Situation passend erscheint. Ich bin mir aber sehr der Unterschiede bewusst und ich verlinke dir in den Shownotes gerne auf meine Homepage, weil da erkläre ich nämlich, was der Unterschied zwischen Coaching, Beratung und Therapie ist. Und du siehst, wenn ich diese Fragen stelle, ich sag meinen KlientInnen nicht, was sie tun sollen, sondern ich lasse sie in ihrem eigenen Tempo ihre Lösungen selbst finden und dann unterstütze ich sie oder ich versuche zumindest, sie bei der Umsetzung zu unterstützen. Also ich gebe immer nur Impulse und sie dürfen dann schauen, was sie anspricht. Und wenn sie dann diese Impulse nicht umsetzen können, ja, dann ist es nicht ihre Schuld, ja, oder dann haben nicht sie versagt, sondern dann war einfach der Impuls nicht der richtige gewesen. Und dann ist es meine Aufgabe, etwas zu finden, was sie umsetzen können, ja, was zu ihrem Leben passt. Und das ist natürlich jetzt unfassbar individuell. Also ich glaube, so eine Podcast-Episode, die wird 20 Stunden dauern, wenn ich da jetzt irgendwie alle Möglichkeiten durchgehe, was ich jetzt an der Stelle nicht mache. Und danke übrigens an alle, die bei der Umfrage mitgemacht haben, dass ihr auch gerne etwas längere Episoden hört. Aber nein, also ich habe jetzt nicht vor, hier eine 20-Stunden-Episode zu machen. Und weil ich aber gerade so das Gefühl habe, dass noch so viele Fragen auch offen sind, habe ich beschlossen, dass ich nächste Woche eine weitere Episode mache zum Fettstoffwechsel und da auch noch mal ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Lebensstilfaktoren eingehe und ja, also wie man da Veränderungen anstoßen könnte. Und du hast ja schon mal diese Fragen, die ich dir gerade eben gestellt habe, und vielleicht magst du da schon ein bisschen drüber nachdenken oder schon ein bisschen drauf rumhirnen bis nächste Woche. Und dann schauen wir uns das nochmal im Detail an, was man da so an Stress, Schlaf, Bewegung, Ernährung möglicherweise positiv verändern könnte. Und ich will jetzt aber zum Schluss der Episode noch eine Frage beantworten, die mir ganz, ganz häufig gestellt wird, wenn es gerade um Mehrgewicht und um Fettlebererkrankungen geht. Und zwar die Frage ist, soll ich Intervallfasten bei einer Fettleber? Und das kann ich dir ganz klar und ganz einfach beantworten. Nein, ich empfehle es persönlich nicht, aber wir dürfen das natürlich sehr differenziert betrachten. Und das machen wir jetzt mal. Das oberste Gebot im Fettstoffwechsel lautet, alles, was zur Leber kommt, muss verbrannt werden. Und das bedeutet, wenn zu viele Nährstoffe in der Leber ankommen, und es ist total egal, ob das jetzt Kohlenhydrate oder Proteine oder Fette sind, wenn zu viele Nährstoffe in der Leber ankommen und nicht sofort für den Energiebedarf des Körpers genutzt werden können, dann kann das verschiedene ungünstige Folgen haben. Also überschüssige Energie, und zwar insbesondere diese überschüssige Energie aus Fetten, einfachen Kohlenhydraten und Zucker, die werden in der Leber zu Triglyceriden umgewandelt. Und ne, warum jetzt Fette, einfache Kohlenhydrate und Zucker? Das sind einfach Makronährstoffe, die sich sehr, sehr leicht überkonsumieren lassen. Ja, und wenn da zu viele auf einmal ankommen, dann kann die Leber die nicht mehr verarbeiten, weil ihre Kapazität überschritten ist. Und sie muss ja aber irgendwas damit anfangen, ne? Also das flutet ja da an. Und sie behilft sich dann damit, diese ganzen Nährstoffe in Triglyceride umzuwandeln und dann in den Leberzellen zwischenzulagern. Und eigentlich ist es nur eine Notlösung für die Leber, ne? Also da kommt jetzt auf einmal zu viel, also wenn wir jetzt ein sehr üppiges Mahl zum Beispiel essen oder ein paar üppige Mahlzeiten hintereinander oder ja, wenn wir, keine Ahnung, mal am Wochenende viel Alkohol trinken oder viele gesüßte Getränke und halt so mal auf einen Schlag oder vielleicht sogar auch so ein paar Mal hintereinander sehr, sehr viel Energie reinkommt, dann ist es ein ganz normaler Mechanismus, den ja unser Stoffwechsel da gefunden hat, um sich da sozusagen zu behelfen und es erstmal zwischenzuparken, um sich dann später damit zu befassen. Also es ist eigentlich nur eine Notlösung. Jetzt ist aber das Problem, kommt jetzt dauerhaft zu viel Energie rein, dann hat die Leber keine Möglichkeit, dieses Zwischenlager wieder abzubauen, ne? Weil sie ja immer wieder damit beschäftigt ist, das aufzufüllen, weil halt zu viel anflutet und sie hat keine Zeit, ja, das wieder abzubauen, sondern sie tut immer nur rein und rein und rein und dann füllt sich dieses Zwischenlager natürlich mit der Zeit und das kann dann zu einer Entstehung einer Fettleber beitragen. Also das ist der Punkt, wo ich gemeint habe, ja, die Ernährung kann beitragen und kann möglicherweise da auch so eine Herausforderung oder so ein Problem etwas verschärfen. Oder wenn eben schon eine Fettleber vorhanden ist und ich immer wieder diese Situation habe, dass permanent einfach zu viel reinkommt, ja, überlasse ich damit langfristig meine Leber. Das heißt, wir dürfen Situationen schaffen, in der die Leber dieses Zwischenlager wieder abbauen kann. Und da gibt's ganz verschiedene Möglichkeiten. Und die eine Möglichkeit, das ist übrigens mein Lieblingsthema, ich würde am liebsten den ganzen Tag über Ballaststoffe und Gemüse reden, aber irgendwie will da immer keiner mit mir drüber reden. Deshalb mache ich das jetzt hier im Podcast. Also eine Möglichkeit ist, mehr Ballaststoffe essen, besonders in Form von Gemüse und Salat. Und hier ist auch immer das Motto hinzunehmen statt verzichten. Und auf das Motto gehen wir dann auch nochmal nächste Woche im Detail ein. Warum Gemüse und Salat? Weil die wenig Energie haben und viel Volumen liefern. Und du kannst dir jetzt überlegen, ja, wo ist es denn leicht für dich, Ballaststoffe hinzuzunehmen? Also ne, wenig Energie, viel Volumen bedeutet, da kommt zwar vielleicht viel im Magen an, was uns satt macht, aber es überlastet die Leber nicht. So, und du kannst jetzt überlegen, wo es für dich, ne, wenn das jetzt eine Stellschraube ist, für dich, die du vielleicht drehen möchtest, weil du das Gefühl hast, das ist was, was du vielleicht einfach umsetzen kannst, ne? Effektiv ist es allemal, kannst jetzt überlegen, wo ist es denn leicht für dich, Ballaststoffe hinzuzunehmen? Und das ist auch was, was ich meinen KlientInnen immer wieder sage, mach es dir so leicht wie möglich, das Leben ist schon herausfordernd genug. Ne? Wenn du kannst, also wenn du die Mittel hast, wenn du die Privilegien hast, dann bezahle für Annehmlichkeiten. Erlaube dir das, für Annehmlichkeiten zu bezahlen, ja. Kauf den Salat schon fertig geputzt. Der ist dann natürlich ein bisschen teurer. Die Möhrchen schon fertig geschält. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen teurer. Vielleicht magst du lieber so kleine Feschbergurken kaufen, statt jetzt die große Salatgurke, weil du am nächsten Tag diese andere halbe Salatgurke nicht mehr magst, weil die dann irgendwie trocken schmeckt oder weil dir die Feschbergurken besser schmecken. Ich weiß gar nicht, ob Feschbergurken, ob das sowas Schwäbisches ist. Also bei uns gibt's die im Supermarkt. Die schauen aus wie Salatgurken, sind aber nur halb so groß und ja, ein bisschen ja, also schauen aus wie so Mini-Salatgurken. Und ich finde, die schmecken irgendwie aromatischer und das ist einfach so eine total gute, ja, Snackgröße. Ne? Also, wo sind denn deine Möglichkeiten? Oder Tiefkühlgemüse, ne? Schneidet vom Nährstoffgehalt oft viel besser ab als frische Ware. Oder ne, vielleicht ist eine Gemüsekiste für dich ein Impuls. Ja, vielleicht wolltest du das schon immer ausprobieren, weil du kriegst da wahrscheinlich jede Woche auch irgendwie eine neue Gemüsesorte oder eine Gemüsesorte, die du schon länger nicht mehr gegessen hast oder vielleicht auch noch nie gegessen hast. Ja, kram vielleicht dann alte Rezepte hervor. Ne? Kann sein, dass es dich dann dazu inspiriert, deine alten Kochbücher zu wälzen. Oder eine andere Möglichkeit, lass dir doch zur Pizza noch einen Salat liefern. Was fällt denn dir noch ein? Was sind deine Möglichkeiten? Und was mir auch ganz wichtig ist, bitte, bitte, bitte bereite dein Gemüse schmackhaft zu. Ja, bevor du es nicht isst, mach's dir doch lieber lecker. Mach's dir doch lieber einfach. Hau den Schuss Sahne rein. Überback's mit Käse. Spar nicht am Olivenöl. Bitte, bitte, ja, Gemüse darf lecker schmecken, darf lecker zubereitet sein. Vielleicht ist deine Stellschraube aber auch die Bewegung, ne? Und auch wenn es natürlich toll wäre, wenn wir alle so die Zeit und die Motivation und die Rahmenbedingungen hätten, regelmäßig zu trainieren, das muss gar nicht sein. Vielleicht bist du gerade nicht an dem Punkt in deinem Leben, wo du ein regelmäßiges Training in deinem Alltag etablieren kannst und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn du da im Moment nicht bist, ja, wenn du dich deswegen niedermachst, wenn du so in die Abwertungsspirale gehst und schlecht mit dir redest, davon wird's auch nicht besser. Und auch der kurze Spaziergang nach dem Essen hat für viele Menschen einen richtig, richtig großen Effekt, ne? Also auf den Fettstoffwechsel, auf den Zuckerstoffwechsel, eigentlich auf alles. Und dann gibt's aber auch wieder Menschen, für die ist es vielleicht nicht das Richtige oder das Passende, sich auf Bewegung zu konzentrieren. Also, na, hier ist auch wieder die Frage, was fällt dir ein? Was passt für dich? Na, oder eine andere Stellschraube, Stress. Wo kannst du vielleicht deinen Stress reduzieren? Und ich weiß, dass es oft nicht so einfach ist und dass viele Menschen in Situationen sind, wo sie nicht einfach sagen können, so, ich mach's mir jetzt mal irgendwie stressfrei. Und dann kannst du dich ja vielleicht so mal an kleineren Dingen ausprobieren. Du kannst dir solche Fragen stellen wie, an welcher Stelle hast du dich denn das letzte Mal geärgert, dass du nicht Nein gesagt hast? Oder na, an welcher Stelle hast du dich denn vielleicht das letzte Mal ausgenutzt gefühlt? Wo konntest du nicht für dich einstehen? Wo hattest du die Kraft nicht? Oder na, warum hast du denn Ja gesagt, obwohl du nicht wolltest? Was ist denn da die Angst dahinter? Und auch hier sind wir wieder direkt bei Coaching-Elementen, ne, bei den eigenen Glaubenssätzen, beim Leistungsdruck in unserer Gesellschaft, wie ich es gerade aus meinem Buch vorgelesen habe. Ne. Der Teil 2 meines Buches, der heißt nicht umsonst Höher, schneller, weiter, Burnout, Fragezeichen. Es geht in diesem ganzen Teil nur darum, um mal aufzuräumen, nur darum, um mal die Rahmenbedingungen zu schaffen, ne, bevor wir dann in Teil 3 wirklich auf die einzelnen Erkrankungen eingehen und dann auch auf die einzelnen Empfehlungen, die es zu diesen Erkrankungen gibt. Und auch meine größte Herausforderung ist immer noch, ne, dass ich nur allzu leicht und allzu oft ins Hamsterrad wieder hineinstürze und dann wieder mit allen und vor allem mit mir selber eigentlich so um die Wette renne, weil also sehr viel Stress, den ich auch habe, den mache ich mir definitiv auch selbst. Und ich glaube, ich bin da auch einfach so der Typ dafür, ja. ADHS macht's halt auch irgendwie nicht leichter, sondern eher herausfordernder. Und ich weiß einfach, das wird immer wieder passieren. Und das Gute ist, ich merke es jetzt aber schneller, so dass ich mich dann auch aktiv wieder drum kümmern kann, mich da rauszuholen aus dem Hamsterrad. Und was halt ganz wichtig ist, Stress blockiert einfach den Fettstoffwechsel. Und es ist nicht so, weil das wird auch oft so vereinfacht dann dargestellt. Ja, es ist nicht so, dass du unter Stress nicht abnehmen kannst. Klar kannst du das, das machen ja viele. Das Problem beim Stress ist, du kommst da nur allzu leicht in einen realen Energiemangel. Also der Körper kann unter Stress sehr viel schlechter auf die eigenen Fettreserven beispielsweise zugreifen, um da Energie rauszuziehen. Und ein gesunder Stoffwechsel ist zum Beispiel dazu gekennzeichnet, dass der Körper sehr schnell da hin und her springen kann, ja, Energie aus Kohlenhydraten zu ziehen und Energie aus Fett rauszuziehen. Und wenn du in so einem realen Energiemangel bist, in den du eben durch Stress sehr, sehr leicht reinkommst, weil ne, du musst es dir ja nur so vorstellen, du hast Fettreserven an deinem Körper, du kannst nicht drauf zugreifen und dann denkst du dir vielleicht auch noch, oh ja, ich mache jetzt noch Diät oder ich muss jetzt irgendwie hier Pause zwischen den Mahlzeiten haben und führst von außen nichts zu und dann muss der Körper, ne, weil du musst ja laufen, sprechen, denken, arbeiten, Menschen versorgen, dich selbst versorgen, was auch immer du für Aufgaben am Tag hast, das muss ja weitergehen. Und das heißt, der Körper muss mit diesem Energiemangel irgendwie klarkommen und dabei passt er den Stoffwechsel an. Und das sind Stoffwechselanpassungen, die können äußerst ungünstig sein. Und die können dann beispielsweise entweder dazu führen, dass du nach der stressigen Phase umso leichter wieder zunimmst, eventuell da auch einen Jojo-Effekt erfährst oder dass du in der Stressphase selbst schon so regelmäßig ne, die Arschbombe in die Naschblade machst. Weil wenn der Körper in einem realen Energiemangel ist, wird er alles dafür tun, dass regelmäßig Energie reinkommt. Und wenn du diese nicht zuführst, dann haut's dir deine Sättigungs- und Hungerhormone aus dem Gleichgewicht und dann ist alles verlockender und ja, dann ist es eigentlich vorprogrammiert. Also ich wundere mich, ne, viele Menschen wundern sich da oft, ich wundere mich da nicht über die Arschbombe in die Naschschublade, wenn jemand Stress hat. Und ja, natürlich macht es nicht Sinn, den ganzen Tag was zu essen, sondern auch mal Pausen zwischen den Mahlzeiten zu haben. Aber gerade in der Beratungspraxis bei Fettleberpatientinnen zeigt sich, dass sie bei mehreren kleinen Mahlzeiten im Tagesverlauf oft direkt positive Veränderungen in ihrem Energielevel sehen. Also Intervallfasten eher nicht, sondern eher kleinere, gleichmäßig über den Tag verteilte Mahlzeiten essen. Und damit meine ich jetzt aber nicht den Schokoriegel um 11 und um 14 und um 17 Uhr und dann abends die Tüte Chips. Ja, falls du das machst und falls du das gerne ändern möchtest, dann wäre meine erste Empfehlung, probier doch mal aus zu frühstücken. Möglichst mit Protein und mit Ballaststoffen und in einer Menge, von der du auch richtig gut satt wirst. Und na, natürlich könnte jetzt der Schokoriegel um 11, um 14 und um 17 Uhr auch emotionales Essen sein, dann würden wir uns in der Beratung anschauen, welchen Hunger ein solches Essmuster stillen soll. Und auch hier habe ich dir eine Podcast-Episode in den Shownotes verlinkt zu den verschiedenen Arten von Hunger. Also meine Erfahrung zumindest aus der Beratung ist, dass die Arschbombe in die Naschschublade ganz oft auch ja eine emotionale Komponente hat, aber auch eine körperliche Reaktion auf zu wenig nährstoffreiches Essen im Tagesverlauf und dementsprechend zu wenig Energie tagsüber ist. Und falls es jetzt nichts für dich ist, viele kleine Mahlzeiten zu essen, dann isst dich zu den Hauptmahlzeiten satt und versuch Ballaststoffe und Proteine zu integrieren. Ich habe es vorhin gerade schon mal so ganz kurz angedeutet. Also das sorgt dafür, dass du ein höheres Volumen hast. Das heißt, dass du nicht nur zufriedener bist, weil du auch eine vielleicht eine größere Menge essen konntest, weil du wirklich auch was im Bauch hast, ja, weil du nicht so eine überschaubare Portion gegessen hast. Also die macht mich so mental oder ja psychologisch überhaupt gar nicht zufrieden, wenn ich nur so was mini kleines essen darf, in Anführungszeichen. Also ich esse auch zum Beispiel total gern große Portionen, ja. Und wenn die aber ein hohes Volumen hat durch die Ballaststoffe und die Proteine, dann hat es mehrere positive Auswirkungen. Das ist zum einen deine Verdauung verlangsamt durch die Ballaststoffe. Es kommt weniger Energie auf einmal, also weniger Makronährstoffe auf einmal in der Leber an. Der Blutzuckerspiegel, der fährt nicht Achterbahn. Das ist auch in der Regel günstig, wobei Blutzuckerschwankungen völlig normal sind. Da gibt es im März auch noch eine Podcast-Episode dazu. Und auf die positiven Effekte auf deine Darmbakterien oder deine Darmmikrobiota durch die Ballaststoffe will ich jetzt gar nicht eingehen. Auf die, wir haben es gehört, Gallensteine, es kann Gallensteinen vorbeugen, weil beispielsweise Ballaststoffe, und das bedeutet aber, also Gallensteine kannst du auch kriegen, wenn du sehr, sehr fettarm isst, ne? Weil dann wird die Gallenblase nicht regelmäßig entleert, ne? Weil du ja, wenn du fettarm isst, keine Gallensäuren zur Verdauung brauchst. Die Gallensäuren sind ja dazu da, um die, also um das Fett aus der Nahrung zu emulgieren. Das bedeutet, das Fett sozusagen, ja, wie sage ich das jetzt? Also vereinfacht gesagt, zu spalten. Und die Oberfläche, die Oberfläche zu vergrößern für die Verdauungsenzyme. Also das machen die Gallensäuren. Das heißt, wenn du kein Fett isst, dann müssen auch keine Gallensäuren in den Darm abgegeben werden, um bei der Verdauung zu helfen. Und das erhöht auch das Risiko für Gallensteine. Und Ballaststoffe, die binden dann die Gallensäuren im Darm. Und Ballaststoffe sind eine der wenigen Möglichkeiten, Gallensäuren und damit auch Cholesterin zum Beispiel aus seinem Körper zu entfernen, weil das Cholesterin wird ja im Körper sozusagen auch immer wieder recycelt und der Körper kann ja auch Cholesterin selbst herstellen. Und gerade bei Fettstoffwechselerkrankungen, wo eben sehr, sehr viel Cholesterin auch dann da ist und auch in Blutwerten sich zeigt, können auch eben Ballaststoffe da eine super wichtige Stellschraube sein. So, und vielleicht sagst du jetzt aber, boah, das sind ja alles total tolle Empfehlungen, aber ich kann es gerade nicht. Und ich weiß auch gerade ja nicht, wie deine Situation ist. Und vielleicht geht bei dir gar nichts mehr. Und dann habe ich aber zumindest noch einen kleinen Tipp jetzt ganz zum Schluss. Kauen. Wenn das alles für dich gerade ein zu großes Hindernis ist, ja, wenn keines der Impulse jetzt dich so anspricht, dass du sagst, boah, da könnte ich meinen ersten Schritt machen, ja, dann versuch langsamer zu essen, versuch besser zu kauen. Damit lässt sich jede Art der Fettstoffwechselstörung inklusive Fettleber und auch allgemein der ganze Stoffwechsel positiv beeinflussen. Und du musst jetzt nicht zählen beim Kauen. Ich sage jetzt auch keine Zahl, dass du so und so viel mal kauen sollst oder musst. Ja, kau einfach mal länger und kau so lange, dass es nicht unangenehm für dich ist und dass sich der Nahrungsbrei merklich zerkleinert, also die Stücke darin sich merklich zerkleinern, er idealerweise etwas flüssiger wird, und das bedeutet auch, dass du den Speichelfluss anregst und der Speichelfluss, der sorgt auch schon davor, dass Essen im Mund sozusagen vorverdaut schon wird. Und experimentier hier mal wirklich eine Runde. Also wir kauen sowieso alle viel zu wenig und es hätte einen immens positiven Einfluss auf ganz, ganz viele Dinge im Stoffwechsel. Und mal ganz abgesehen davon, dass dein Magen-Darm-Trakt auch eigentlich nicht darauf ausgelegt ist, den Nahrungsbrei auch wirklich zu zerkleinern. Also dein Magen und Darm kann eigentlich nichts mit diesen großen Brocken anfangen. Also wenn du Verdauungsbeschwerden hast, wenn du oft ein Völlegefühl hast oder wenn du zum Beispiel auch ganz viel unter Blähungen oder sowas leidest, auch dann versuch mal besser oder etwas mehr zu kauen, weil ne, dein Magen-Darm-Trakt, der kann damit eigentlich nicht so gut, weil gerade diese großen Brocken zu zerkleinern, das sollten eigentlich schon längst deine Zähne erledigt haben, bevor die Nahrung im Magen ankommt, ne, und dann ja da nochmal durchgewälzt wird, sauer gemacht wird, um auch nochmal Bakterien abzutöten, und dann im Darm wird ja dann die Säure wieder neutralisiert. Also eigentlich haben da die Brocken nichts mehr verloren, weil das darf nämlich schon vorher passieren. So, und jetzt gab es doch relativ viele Impulse. Du siehst, was das für ein krass komplexes Thema ist. Und ich will jetzt zum Schluss noch einen kleinen Auszug aus dem Buch vorlesen. Also nicht so lang wie gerade eben, sondern wirklich nur so einen kleinen Absatz, weil ich bin ehrlich gesagt auch noch ein bisschen krank und ich habe das da so schön ausformuliert und das passt jetzt einfach so gut. Und deshalb lese ich dir das jetzt auch noch vor. Und zwar: Auch wenn ich nicht dazu rate, Kalorien zu zählen oder zu verzichten, ist es trotzdem sinnvoll, die Leber nicht mit übermäßig viel Energie auf einen Schlag zu überlasten und besonders nicht in Form von einfachen Kohlenhydraten oder Zucker. Gerade wenn die Ernährung eher ballaststoffarm und proteinarm gestaltet wird und oder viele zuckerreiche Getränke konsumiert werden, kann es relativ leicht passieren, dass zu viele einfache Kohlenhydrate zu schnell in der Leber anfluten. Statt sich aber deswegen etwas zu verbieten, ist es für viele Menschen sinnvoller, die Ernährung insgesamt in eine ausgewogenere Richtung zu verschieben und beispielsweise Ballaststoffe und Protein Schritt für Schritt hinzuzunehmen. Und wie das dann genau geht, das schauen wir uns nächste Woche im Detail an. Ich bedanke mich von Herzen, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meinen Newsletter, da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer ins Thema Gesundheit und Gewicht einsteigen wollen, kann ich mein erstes Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen und mein zweites Buch erscheint am 2. April 2025. Das kannst du bereits jetzt schon vorbestellen. Es heißt Intuitiv essen, gesünder werden, besser leben bei chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, PCOS, Allergien und Co. Und darin zeige ich auf, wie du trotz chronischer Erkrankung ohne Diät und den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel genussvoll und entspannt essen kannst. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du den Ist doch was du willst Podcast hörst, bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.